Hallo und herzlich willkommen zum Cash-Cocktail-Podcast. Heute ist die ehemalige Bundesministerin Julia Klöckner zu Gast. Besser gesagt, ich war zu Gast bei ihr in ihrem Büro in Berlin. Unser zentrales Thema, die aktuell schwächelnde deutsche Wirtschaft. Was kann man tun gegen Industrieabwanderung und steigende Firmeninsolvenzen? Welche Lösungen bietet hier die CDU an, damit die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung kommt? Dazu habe ich diverse weitere Fragen von euch aus verschiedenen anderen Themenbereichen, abgesehen von Wirtschaft, am Ende in einer Schnellfragerunde gestellt. Zum Beispiel, was war ihr größter politischer Fauxpas oder was hält sie heute vom Glyphosat-Skandal? Viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen Dank erstmal für die Zusage. Wir freuen uns sehr. Und ich würde mit einem ganz aktuellen Thema anfangen. Die aktuelle Lage der deutschen Wirtschaft. Gestern Abend habe ich es gesehen, in der wahrscheinlich meistgesehenen Nachrichtensendung in der Halbzeitpause vom WM-Spiel und auch heute Morgen in der Tageszeitung war es auf Seite 1. Die deutsche Wirtschaft krankt, war die Überschrift. Warum läuft es denn aktuell mit der deutschen Wirtschaft so schlecht?
Ja, die schwächelt unsere Wirtschaft. Wir sind natürlich verwöhnt gewesen in Deutschland. 10 Jahre hintereinander Wirtschaftswachstum. Wachstum und Wohlstand war irgendwie wie fast Gott gegeben. Und klar hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine einen Einschnitt gegeben, aber das müsste ja dann für alle anderen Volkswirtschaften auch gelten. Jetzt ist es aber so, dass wir von Halbjahr zu Halbjahr durchgereicht werden, wirklich zum Schlusslicht, also im internationalen Vergleich, Wettbewerbsvergleich. Es gibt jetzt eine neue Wettbewerbsstudie oder Ranking. Da ist Deutschland im Vergleich zu 2022, da waren wir auf Platz 15, jetzt sind wir nur noch auf Platz 24. Insolvenzen nehmen sprunghaft zu. Es wird investiert, aber nicht in Deutschland. Das heißt, wir haben so viel Investitions- und Kapitalabfluss wie noch nie. Und wir sehen, dass die Rahmenbedingungen an diesem Standort wirklich hochproblematisch sind. Die Bundesregierung, die Ampelregierung hat die Lkw-Maut zum Beispiel verdoppelt, die Netzentgelte verdoppelt. Jedes neue Gesetz hat einen regulierungsnahezu Wahn. Und das macht es unserer Wirtschaft absolut schwer.
Ganz aktuell ist auch rausgekommen, die Zunahme der Firmeninsolvenzen. Da haben wir jetzt 30% Zuwachs gegenüber dem Vorjahresmonat. Und laut Prognosen soll das auch auf ähnlichem Niveau weitergehen. Das gleiche Niveau hat man zuletzt vor 8 Jahren, aber auffällig aktuell, es sind vor allem auch große Unternehmen, was vielen Sorge bereitet. Was können wir denn da tun, um dagegen zu steuern, dass die Zahl der Insolvenzen wieder zurückgeht?
Es gehört eine ehrliche Diagnose dazu, wie steht's um die Wirtschaft? Und da hapert schon innerhalb der Ampelregierung. Der Kanzler sagt, sei ja alles gar nicht so schlimm. Er hätte den Turnaround geschafft. Er hat einen Turnaround geschafft von Wirtschaftswachstum zur Rezession, muss man sehr klar sagen. Und man muss erkennen, was macht es für unsere Wirtschaft so schwer. Ich fange mal mit ein paar Beispielen an oder Kriterien. Bei der Steuerquote liegen wir in Deutschland bei etwa 29%. Was das bedeutet, zeigt die Relation, wenn man vergleicht. Der OECD-Mittel liegt bei 23% Steuerquote und in der EU bei 21%. Dieser Unterschied zeigt schon mal, wie im Wettbewerb unsere Betriebe richtig kämpfen müssen. Der VCI, der Verband der chemischen Industrie, sagt, man muss in Deutschland erst mal 12% mehr Umsatz machen, um überhaupt auf dem gleichen Niveau starten zu können. Dann haben wir sehr unflexible Arbeitszeiten. Das heißt, es gibt in der EU die Wochenhöchstarbeitszeit. Es geht auch um Arbeitnehmerschutz und Arbeitnehmerinnenschutz, das ist klar. Aber wieso brauchen wir in Deutschland dann eine Tageshöchstarbeitszeit? Es gibt ja wirklich Tage, da sagt man, komm, das schaffen wir jetzt fertig, machen wir 10 Stunden, aber dafür, dann gleicht man das aus innerhalb einer Woche. Das wollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, aber die SPD will das nicht ändern. Wir haben Lohnnebenkosten, die sind bei über 40%, was enorm viel ist. Das heißt, dass Arbeit einfach immer teurer gemacht wird dadurch. Und deshalb müssen wir auch da einen Deckel ganz klar einziehen. Und sind wir ganz offen, zurzeit ist Bürgergeld attraktiver bei mancher Berechnung, als eine Arbeit aufzunehmen. Wir haben so viele offene Stellen, über 1,5 Millionen Arbeitsstellen sind unbesetzt. Und auf der anderen Seite steigen aber die Bezieher von Bürgergeld. Und da scheint was nicht zu stimmen. Deshalb müssen wir das ändern.
12% mehr Umsatz, die Zahl kann ich schon nicht, aber die ist, finde ich, extrem faszinierend. Vor allem, wir haben ja auch viele User, die sich sehr gut mit Geschäftsberichten von Firmen auskennen und die dann schon ein bisschen einschätzen können. 12%, das ist eine Menge, Menge Holz. Das ist nichts, was man einfach mal so von jetzt auf gleich irgendwie auch umstellen kann. Und das ist auch dann klar, warum es auch zu einer Firmenabwanderung kommt, die wir aktuell sehen. Die Argumente sind oft ähnlich, wir haben es eben schon kurz gehört, Bürokratie und das Kostenkonstrukt, die Lohnkosten, aber auch die Energiekosten. Ich sehe es bei uns im Saarland aktuell, von den 10 bis 12 größten Arbeitgebern ist ungefähr die Hälfte, die aktuell Abwanderungsgedanken hegt oder schon beschlossen hat. Was könnte man denn da noch tun, um auch die Industrieabwanderung zu verhindern?
Also nach der klaren Analyse, sich politisch einzugestehen, dass die Rahmenbedingungen hinderlich sind für heimische Wirtschaft, muss dann natürlich eine Aktion folgen. Und das heißt Dynamisierungs- oder ein Wachstumswendekonzept. Also wir haben es als Union, als CDU, CSU wirklich zusammengefasst. Wir haben ein Sofortprogramm für die Wirtschaft geschnürt. Also wir haben leider nicht die Mehrheit, aber wir haben gesagt, eine Opposition ist nur dann richtig gut, wenn sie nicht nur kritisiert und analysiert, sondern eigene Vorschläge macht. Und die haben wir gemacht mit einem 12-Punkte-Programm. Nur mal einige Beispiele, da haben wir dann das Thema Wochenhöchstarbeitszeit zur Arbeitszeitflexibilisierung. Dann eine Belastungs- und Bürokratiebremse, das kann man machen, dass man zum einen sagt, dass jetzt nicht immer mehr noch an Belastungen draufkommt oder auch das sofortige Aussetzen, Beenden des nationalen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, da wird man ganz verrückt. Jetzt kommt zum Beispiel die Nachhaltigkeitsberichterstattung, da müssen Sie neue Leute einstellen, nur um das zu dokumentieren. Wichtig ist, dass die Unternehmenssteuer gesenkt werden auf einbehaltene Gewinne auf etwa 25% schrittweise, dass wir runtergehen, wettbewerbsfähig werden. In dieser Frage, Genehmigungen müssen schneller laufen. Da haben wir den Vorschlag von Genehmigungsfiktionen gemacht. Wenn bis zu einem gewissen Zeitpunkt eine Behörde etwas nicht genehmigt, dann gilt es als genehmigt. Also Umkehr quasi, wer wartet hier auf wen? Weitere Punkte sind, dass Arbeit aufzunehmen oder mehr zu arbeiten, mehr mit Anreizen versehen wird. Konkretes Beispiel, Menschen, die eine Vollzeitstelle haben, arbeiten ganz häufig noch einen 520-Euro-Job irgendwo anders. Das heißt, sie würden gerne mehr arbeiten, auch gerne mehr in der Tasche haben und viele Arbeitgeber hätten Arbeit auch. Und die sagen sich aber, naja, arbeite ich eine Stunde mehr und kriege das ausbezahlt, kriege ich 40 Cent von einem Euro. Also wollen wir, dass diejenigen, die mehr arbeiten, das steuerlich begünstigt bekommen. Gilt im Übrigen auch für Rentner. Es gibt ja, ist ja nicht jeder Dachdecker und ist dann körperlich durch. Aber es gibt Rentner, die stehen daheim in den Füßen irgendwie rum und sagen, Mensch, aber so 2 Tage würde ich gerne noch arbeiten gehen. Das lohnt sich häufig nicht. Und deshalb sagen wir, wer in Rente noch arbeitet, der muss die ersten 2000 Euro monatlich immer steuerfrei bekommen. Und dann wird sich zeigen, ganz sicher, dass sich Arbeit mehr lohnt. Das sind Punkte. Könnten wir noch ein paar mehr nennen? Also wir haben ein ganzes Paket geschnürt. Und das ist auch viel, also es hat auch was mit Psychologie zu tun, weil die Industrie, der Mittelstand, sie wollen auch mal hören, dass sie gewollt sind. Und nicht ständig irgendwie dieser unausgesprochene Vorwurf und deshalb auch Regulierung, man traut ihnen nicht. Also dieses Mikromanagement, politische Mikromanagement in die Betriebe rein, mit Subventionsspiralen, das geht einfach schief.
Das Beispiel eben mit den Nebenjobs habe ich vor kurzem auch, ich glaube bei Hab aber fair war es, im Fernsehen gesehen. Und da hat dann eine Unternehmerin berichtet, dass sie und andere Betriebe aus der gleichen Branche sich gegenseitig die Mitarbeiter dann auf Nebenjobbasis einstellen, weil im eigenen Betrieb lohnt sich nicht die Überstunde und die Leute wollen es aber teilweise. Und das ist ja eigentlich schon sehr absurd.
Da muss doch Politik reagieren dann. Und das ist genau unser Vorschlag. Das heißt, wenn Menschen mehr arbeiten wollen, Leute, dann kann man die doch nicht davon abhalten. Weil wir sehen auch, wir haben zwar so viele Köpfe wie noch nie in Arbeit, aber sagt noch nichts über den Output, über die Produktivität. Wir haben pro Kopf weniger Stunden, die gearbeitet werden. Und im internationalen oder im europäischen Vergleich, Deutschland arbeitet im Schnitt pro Kopf 200 Stunden weniger als die Schweiz.
Und dann kommt jetzt noch der Vorschlag der 4-Tage-Woche.
Ja, und Griechenland 6-Tage-Woche. Also man sieht schon, dass man alles nicht haben kann, es sei denn, man hätte Erdöl- und Gasquellen und könnte es damit dann bezahlen. Das haben wir nicht. Also wenn ich Wohlstand sichern will, gewisse soziale Standards sichern will, dann muss ich mehr arbeiten, dann muss der Output ein anderer sein. Was nicht geht, ist 4-Tage-Woche voller Lohnausgleich, gleiche sozialen Ansprüche oder auch noch steigend. Das werden wir nicht finanziert bekommen. Und deshalb bin ich wirklich eine große Verfechterin der Schuldenbremse. Wenn diese Schuldenbremse nicht drin ist, wird sich keiner der aktuellen Politiker anstrengen, ist passend zu machen, zu priorisieren. Wir haben so viele Steuereinnahmen, wie wir noch nie hatten. Und selbst mit der Schuldenbremse darf man noch Verschuldungen eingehen. Aber jetzt müssen sich Politiker einfach anstrengen. Also Behördenmitarbeiter sind dermaßen gestiegen, so ist gar nicht unsere Bevölkerung explodiert. Also dass das in Relation stehen würde.
Ja, absolut. Dann wird ja der Ukraine-Krieg oft angeführt als Lockerung der Schuldenbremse. Aber wenn man sich die letzten 20 Jahre ansieht, irgendeine Krise ist immer, Euro-Krise, Immobilienkrise, dann gibt's mal andere Probleme. Also irgendwas kann man immer hernehmen und sagt, das ist aber jetzt dieses Jahr besonders schlimm, deshalb müssen wir die jetzt aussetzen. Und deshalb finde ich auch das Argument ein bisschen schwierig, dann zu sagen, ja, wir leiden noch unter dem Krieg. Das stimmt aber die anderen Länder eben auch. Sie haben es eben schon kurz angesprochen, den Punkteplan der CDU und vor allem geht es da auch um Bürokratieabbau, was von unseren Usern viele sehr, sehr begrüßen, auch von denen, die in größeren Unternehmen arbeiten, sagen, das ist unglaublich, man kann sich das nicht vorstellen, was wir da alles dokumentieren müssen. Aber die spannende Frage, wenn ich schon hier sitze mit einer ehemaligen CDU-Bundesministerin, ist natürlich auch, was viele auch gefragt haben, wie groß ist denn der Anteil der CDU? Denn jetzt ist in der Opposition, jetzt kommen die guten Vorschläge. Wie war das in den letzten 16 Jahren, auch in Bezug auf die Bürokratie? Hat man da vielleicht auch einen Fehler gemacht, jetzt so im Nachhinein betrachtet, was man hätte vielleicht da auch schon anders machen können? Wie ist das so im Rückblick?
Also jede Regierung baut Bürokratie auf. Das ist klar. Was wir gemacht haben, ist Bürokratie auch abzubauen. Die Frage ist nur, wenn man die Treppe kehrt von oben und es kommt immer wieder Neues, dann spürt man das kaum. Wir haben den Normenkontrollrat unter Unionsregierung eingeführt, gestärkt und drei Bürokratieentlastungsgesetze, die gemessen worden sind, was sie entlasten, merklich entlasten, auch verabschiedet, implementiert. Aber nichtsdestotrotz, von oben kam immer wieder Neues. Und das heißt, auch die meiste Bürokratieregulierung kommt ja aus Brüssel. Also nochmal dieses diese Nachhaltigkeitsdokumentation. Das ist, ich habe mir das mal durchgelesen. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, wer das überhaupt nachher liest, kontrolliert. Wir dokumentieren uns zu Tode. Wenn ich mir Leiterverordnungen anschaue, allein wie eine Leiter sein darf, wenn ich mir anschaue kleinere, mittlere Betriebe, die 38 Beauftragte brauchen. Es wird jede Regelung für sich, hat bestimmt ihre Berechtigung. Aber in der Addition, es kommt wie bei einem Trichter, nur an einem Punkt an, und das ist der Unternehmer oder die Unternehmerin. Und bei uns sagt man in Rheinland-Pfalz, bei einer Schraube nach fest, kommt ab. Und die Addition von diesen einzeln gut gemeinten Regelungen, die sich zum Teil auch widersprechen. Also wenn Sie jetzt, ich war bei einem Lebensmittel, bei einem Bäcker, auf der einen Seite geht es um Unfallschutz, da dürfen die klassischen Fliesen, dürfen dann nicht glatt sein, damit man nicht ausrutscht. Sie sollen geriffelt sein. Dann hat er das gemacht, dann kam bei der Lebensmittelkontrolle, die sagte, nee, das Geriffelte, da können Keime dazwischen stecken, es müsste glatt sein. Also ich meine, da wird mir ja dann irgendwann doch Kehre, ist ein ganz kleines Beispiel. Kurzum, wir müssen das Thema Entbürokratisierung echt in einem Prozess strukturieren, wie das geht, die Regulierung. Jetzt muss man auch sagen, Wirtschaft selbst sorgt auch für Bürokratie, auch untereinander. Das einen Bürokratie ist das anderen Risikoabsicherung. Das, so ehrlich muss man auch sein, gell? Und deshalb müssen wir zuordnen, wo kommt die Bürokratie jeweils her? Aus Brüssel, vom Bund, vom Land oder von der Kommune, aus der Kreisverwaltung? Und das muss man in Prozessen vertikal organisieren nach Branchen, dass man eine Gesamtschau eben hat. Es hilft ja nichts, wenn oben etwas entschlackt wird und unten legt man noch eins drauf. Das sind Punkte. Wir bringen jetzt diese Woche auch im Deutschen Bundestag einen Antrag zum Thema Bürokratieentlassung mit ganz klaren Vorschlägen auch ein. Die Wirtschaft hat über 440 Vorschläge gemacht. Davon wurden nur 11 übernommen von der Regierung. Und da müssen wir organisieren, das heißt auch europäische Gesetze nur 1:1 umsetzen und nicht noch Goldplating, also noch so ein Goldstandard mit deutschem Anstrich machen.
Das stimmt, wenn man sich ansieht, was aktuell die Wirtschaft vorschlägt, ist quasi, ja, man kann fast sagen, Wahlwerbung für die CDU, weil sich da vieles deckt und auch natürlich, wenn man Konjunkturschlusslicht ist und in den Industrienationen, ist es natürlich auch die Vorlage der Ampel entsprechend, dass natürlich da auch viel von der Seite kommt. Ich würde aber in dem Kontext noch gerne noch eine in Anführungszeichen kritische Frage stellen, wenn jetzt hier jemand von den Grünen mit am Tisch sitzen würde, was dort aktuell immer wieder wiederholt wird. Ja, die Energiekosten, das hat uns ja vor allem die CDU eingebrockt. Ne? Durch die Abhängigkeit von Russland und andere Beschlüsse, die es da gab, das wurde schon vorher so gemacht und an den hohen Energiekosten ist die CDU vor allem auch selbst schuld. Was ja, würden Sie da entgegnen?
Das ist ja eine ganz goldige Argumentation der Grünen. Nur um es mal festzuhalten, Joschka Fischer, Jürgen Trittin, die waren beteiligt, als es um Nord Stream 1 ging. Und auch Herr Schröder, da muss man nicht viel sagen, wie eng die Kontakte nach Russland sind, der SPD, auch Frau Schwesig, Herr Schröder etc. Also insofern Nord Stream 1, da waren die Grünen sehr stark mitbeteiligt. Zweiter Punkt ist, ich kenne keinen aus der Wirtschaft, der sich beschwert hat über das günstige Gas. Denn wir wurden immer angemahnt, doch mit Russland im Gespräch zu bleiben, Kontakt zu halten. Und ich weiß auch noch, als nach der Krim-Annexion es Sanktionen gab, aus der Wirtschaft kamen viele, die sagten, also jetzt muss doch mal gut sein. Also im Nachhinein sind alle immer schlauer. Aber gerade wenn die Kriterien jetzt andere sind, kann ich nicht noch die letzten Kernkraftwerke dann abschalten. Also die Entscheidung war 2011, damals FDP-Union zu einer ganz anderen Zeit, Fukushima. Aber zwischen 2011 und 2023 sind so viele Jahre, jeder Unternehmer korrigiert Entscheidungen, wenn die Kriterien sich geändert haben. Das haben wir als Union gemacht. Wir haben ein neues Gesetz eingebracht, dass Kernkraftwerke jetzt länger laufen müssen. Hat die Regierung nicht gemacht. Also wenn man selbst Energie noch selbst verknappt in einer solchen Zeit, dann wird es schwierig. LNG-Terminals wollten wir immer bauen, haben die Grünen verhindert. Jetzt sind sie dafür. Ist auch okay, dass da eine neue Einsicht ist. Aber wir müssten auch selber, was uns die Leute oder unsere internationalen Partner übel nehmen, ist, dass Deutschland ganz häufig sagt, wir machen keine Kernkraft, produzieren, erzeugen keine in Deutschland, aber wir importieren sie. Also entweder sagt man, das ist unzumutbar, dann darf ich es aber auch nicht nutzen. Zweiter Punkt, Deutschland will selbst kein Gas bergen in größerem Maße, nicht fracken. Aber wir importieren es aus anderen Ländern und denen ist es dann zumutbar. Oder ein dritter Punkt, Gas verpressen, also CO2 verpressen im Boden. Nee, das kann man nicht machen, aber Norwegen soll es für uns machen. Also das ist so eine Instringenz, eigentlich kann man sagen, neuer Kolonialismus, eigentlich so diese Art und Weise. Und ich habe mir mal die Zahlen angeschaut, weil es immer heißt, ja, es hätte keine erneuerbaren Energieausbauten unter Unionsregierung gegeben. Das ist Quatsch. Das ist auch nicht fair der Wirtschaft gegenüber. Wir haben seit 1990 erstmal CO2-Emissionen um über 40% reduziert bei der Verdopplung der Wirtschaftsleistung. Klar ist jede CO2-Tonne, die jetzt eingespart werden muss, teurer und anstrengender noch. Aber schauen wir uns mal den Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch an. Da war das 2005 lagen wir etwa bei 10% und 2021 bei über 45%. Es ist ja was geschehen. So, und jetzt müssen wir es einfach hinkriegen, dass man nicht zu schnell zu viel will und dann ein Negativbeispiel für Energiewende im Ausland ist. Ökologie und Ökonomie, die gehören zusammen mit der sozialen Frage.
Wäre sicherlich im Rückblick auch noch mehr gegangen bei den Einsparungen, aber bringt nichts, wenn man aktuell die Bevölkerung eben nicht mitnimmt. Und dann die Leute nicht bereit sind, das mitzutragen.
Ja, fahren Sie mal nach Katar. Ich war da jetzt gerade zum Dienstreise. Höchster CO2-Pro-Kopf-Ausschuss. Die fragen sich, was machen die Deutschen da? Ich halte das nicht für richtig, wie die sich verhalten. Aber Deutschland alleine wird es im Alleingang nicht retten. Weil wenn sich Industrie verlagert, heißt ja nicht, dass weniger produziert wird weltweit, deshalb CO2 eingespart wird. Nein, es wird woanders produziert, unter schlechteren Bedingungen. Und es gibt Studien, ich habe die jetzt nicht hier vorliegen, aber dass pro Tonne CO2, die emittiert wird, die Wirtschaftsleistung in Deutschland am höchsten ist. Das heißt, dieser Hebel, die Effizienz, ist bei uns am höchsten. Also insofern müssen wir doch Unternehmen hier halten und wettbewerbsfähig halten. Was hilft mir, wenn ich nachher ausgestorbene Landschaften habe, sag super, die Emission ist zurückgegangen, weil Produktion eingestellt oder verlagert worden ist. Und ich meine, Klima macht nicht an einer Grenze halt, sondern weltweit müssen wir da was schaffen.
Das Argument habe ich jetzt in jüngerer Vergangenheit so schon öfter gehört, auch in Bezug auf die Autos.
Deshalb und dass muss er sagt, es ja nicht schlecht sein.
Nee, absolut. In Bezug auf die Autos insofern, dass wir sagen, ja, bei uns schaffen wir jetzt die Verbrenner ab, die so schonend sind wie schon lange nicht mehr. Und in anderen Ländern guckt euch an, was da noch auf der Straße rumfährt, und wir schaffen jetzt den neuesten Diesel ab, der 3 Liter verbraucht und Ausstöße hat, die sehr, sehr nah sind an Grenzwerten, die die Aeros auch dann brauchen mit der Produktion und allem drum und dran. Und denke ich, kann man so übertragen, und deshalb in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft dazuhören, ist auf jeden Fall, denke ich, eine sehr, sehr gute Idee. Ich würde dann gerne noch kurz über die Diversifizierung der Wirtschaft sprechen, weil es gibt ja sehr, sehr viele Bereiche, war nämlich auch eine Frage, wo ein User geschrieben hat, ja, wir haben in so vielen Bereichen auf dem Weltmarkt quasi gar keine Relevanz. Was kann man denn da von politischer Seite tun, um allgemein jetzt auch Startups und Branchen mal ein bisschen mehr voranzutreiben? Was könnte man denn da machen?
Ganz gleich der jetzt eben beschriebenen Lage hat Deutschland weltweit schon noch eine sehr große Relevanz. Das muss man sagen, wir sind eine große Volkswirtschaft, aber eine, deren Trend nach unten geht. Diversifizierung heißt, seine Abhängigkeit und dadurch auch die Gefahren, sollte diese Abhängigkeit ins Negative gehen, eben zu minimieren, diese Gefahren. Das ist wichtig. Also Deutschland kann zum Beispiel bei der Rohstoffgewinnung sich nicht selbst versorgen. Wir sind auf Partner angewiesen. Und wir brauchen für die Energiewende zum Beispiel, wenn es um Batterien geht, wenn es um Solarpanels geht, auch Rotoren und vieles andere auch, sind wir auf seltene Erden und auf Rohstoffe angewiesen, die es bei uns einfach nicht gibt. Die beziehen wir aus China. Aus China bezieht die EU etwa, ich glaube, 98% der seltenen Erde aus China. Das ist nicht diversifiziert. Deshalb müssen wir zum Beispiel bei Lithium, da ist Australien hochinteressant, sind andere Länder noch interessant. Also das heißt, wir brauchen ganz, ganz klar viel mehr Handelsabkommen mit gerade den Ländern, die auch unsere Werte teilen. Stichwort Mercosur-Abkommen, Stichwort, gut, CETA ist das andere Abkommen. Schauen wir uns diverse Verhandlungen an. Da sind wir für, das nennt man sogenannte EU-Only-Abkommen, dass nicht einzelne Länder aus der EU Abkommen schließen, sondern immer die EU als Ganzes. Und da sind wir ja ein interessanter Wirtschafts- und Konsumentenraum. Also diese Diversifizierung brauchen wir, dürfen aber nicht überladen mit unseren moralischen Vorstellungen. Ich meine, das gilt dann für Deutschland, das kann man machen. Aber wenn wir glauben, dass das, was bei uns gerade keine guten Schlagzeilen macht, weil es nicht gelingt, Stichwort Energiewende, das in jedes Abkommen reinverhandeln wollen, da macht keiner mehr mit uns mit. Das machen die Leute nicht mehr. Und da müssen wir realistisch auch sein. So, und ansonsten müssen wir unsere kritische Infrastruktur schützen. Kritische Infrastruktur heißt auch zu analysieren, was hat China vor? China kauft Häfen, kauft Flughäfen, machen all die Dinge, die wir umgekehrt nicht dürfen in China, Stichwort Reziprozität. Und da müssen wir die kritische Infrastruktur schützen, hinterfragen, was ist für uns wichtig, was brauchen wir hier, und nicht niedersubventionieren lassen durch den Staat China. Und im Wettbewerb, und da warten wir auf dieses sogenannte kritisches Dachgesetz aus dem Innenministerium nach wie vor.
Dann würde ich noch gerne ein anderes, viel diskutiertes Thema ansprechen, hatten wir eben auch schon kurz angerissen. Das Bürgergeld sorgt für enormen Diskussionsstoff, merken wir, sobald wir das irgendwie in der Instagram-Story drin haben, dass es ein extremes Reizthema ist. Wie ist denn da die aktuelle CDU-Position dazu? Denn die hat sich ja auch ein bisschen verändert, denn ursprünglich hat die CDU ja auch mal zugestimmt zum Bürgergeld.
Ja, ursprünglich hat die CDU erst mal wieder Sanktionen reingebracht und haben wir, es ging ja in den Vermittlungsausschuss, haben wir dafür gesorgt, dass dieses Durchmarschieren und gar nicht behelligen so nicht geht. So, und darum ging es nämlich, dass wir überhaupt Verbesserungen noch reinbekommen sollten. Was aber dann gelaufen ist ohne CDU-Zustimmung, ist das mehrfache Erhöhen des Regelsatzes bei dem Bürgergeld. Ich finde schon den Begriff falsch. Bürgergeld suggeriert, als sei das ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden Bürger. Wir haben hier, wie gesagt, keine Erdölquellen, wo der Staat einfach Geld verteilt, sondern erstmal müssen Bürger sich bewegen, was erarbeiten, und dann kann man was verteilen. Zweiter Punkt ist, das Bürgergeld führt jetzt dazu, dass es einfach nur noch Auszahlungsstellen geworden sind, die Agenturen für Arbeit. Auch das sagen uns auch Angestellte im Jobcenter zum Beispiel, dass sie fast nur noch am Auszahlen, aber gar nicht mehr am Vermitteln sind. Schauen Sie sich mal die Website an der Agentur für Arbeit. Das ist ein dermaßen Anpreisen des Bürgergeldes quasi paradiesische Zustände. Das ist der falsche Duktus. Und ich kann auch erwarten, dass jemand Termine bei der Arbeitsagentur wahrnimmt. Man kann mal einen Termin verpassen, aber sich einfach zu verweigern und zu wissen, man bekommt doch das Geld, finde ich eine Unverschämtheit, weil es gibt keinen Arbeitszwang in Deutschland. Wir wollen auch keinen zur Arbeit zwingen. Aber derjenige, der für sich entscheidet, er will nicht arbeiten, aber könnte arbeiten, da darf man auch nicht verlangen, dass andere gezwungen werden, genau diesen Entwurf zu finanzieren. Das ist der Punkt. Also wer meint, er will nicht arbeiten, obwohl er kann, soll er so tun, aber dann gibt es auch keinen Anspruch auf Unterstützung. Und das muss einfach klar sein. Und ich verstehe jeden Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin, jeden Arbeitgeber, die da einen Hals einfach haben. Denn der Staat macht mit ihren Steuergeldern ihnen Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben steigende offene, unbesetzte Stellen und steigende Bürgergeldempfänger. Da stimmt was nicht. Noch eine zweite Zahl. Diejenigen, die einen Abschluss gerade gemacht haben, eine Ausbildung, werden ja eigentlich vom Markt aufgesogen, die jungen Leute. 2022 hatten wir Transferleistungsempfänger bei jungen Leuten, die gerade einen Abschluss, also eine Ausbildung gemacht haben, lag bei etwa 800.000. Jetzt 2024 bei über 1 Million. Das ist doch eigentlich unglaublich, während man Personal sucht. Selbst mit einer abgeschlossenen Ausbildung steigt die Zahl der Bürgergeldempfänger. Also es scheint nicht unattraktiv zu sein, lieber Bürgergeld zu nehmen. Und das muss geändert werden.
Okay, die aktuellen Rahmenbedingungen haben wir verstanden. Aber dass wir da klar sind, also der Name Bürgergeld, dem hat ja die CDU mal zugestimmt. Das haben wir der
Nein,
SPD.
Nein, wir konnten es ja gar nicht ändern. Wir konnten den Namen ja gar nicht ändern. Also erstmal haben wir überhaupt keine verändernde Mehrheit gehabt in dieser großen Sache. Gar nicht. Was die CDU machen konnte, ist, das Allerschlimmste zu verhindern. Das haben wir dann auch mit unseren Ministerpräsidenten gemacht. Aber für uns ist klar, das Ding wird umbenannt. Das muss eine andere Art von Grundsicherung sein. Da muss Sanktionierungen müssen rein. Da müssen wir auch überprüfen, wirklich, was überhaupt sein muss. Ich meine, wir sehen es auch. Energiekostensteigerung, zu was das geführt hat, was man erstmal netto wirklich mit nach Hause bringen muss als Arbeitnehmer. Und wenn jemand anderes das bezahlt bekommt, ja, dann lässt man halt auch mal das Fenster auf, während die Heizung aufgedreht ist. Also, und andere suchen sich wirklich Wohnungen, die bezahlbar sind. Und diejenigen, die nicht arbeiten gehen, bekommen sie bezahlt. Da im Gefüge passiert da was in der Gesellschaft. Und deshalb müssen wir mit Anreizen arbeiten, dass sich es mehr lohnt im Portemonnaie, wenn ich arbeite. Ja, und deshalb sage ich auch im Übrigen, wenn es um das Thema Migration geht, nicht Geld auszahlen, sondern Sachleistungen geben. Das sind Punkte, es kann auch nicht sein, dass man dann Geld nach Hause schickt. Ich meine, das Asyl, zum Beispiel das Asylrecht, ist kein Wirtschaftsmodell.
Einer der vorherigen Podcast-Gäste hat in dem Kontext mal gesagt, die Bundesregierung sollte aufhören mit der Romantisierung im Zusammenhang mit der Migration. Nicht alle meinen es gut, nicht alle haben eine gute Absichten herkommen. Und wenn man sie eine dazu, dann werden auch die nicht so guten Absichten eben vollführt.
Ja, Sie müssen sich mal vorstellen, was gerade geschieht. Unsere deutsche Staatsbürgerschaft wird wie so eine Ramschware weltweit angeboten. In arabischer Sprache. Kommen Sie nach Deutschland, nach 5 Jahren kriegen Sie die Staatsbürgerschaft. Das ist doch irre. Und wenn Sie sich ganz gut benehmen, kriegen Sie schon nach 3 Jahren. Da ist niemand integriert nach 3 Jahren in der Regel. So, und dann hat man vollen Bezug auf alle Sozialleistungen. Aber das zu Rechten, auch Pflichten gehören, die Zeit nutzt man selten, das zu vermitteln. Ja.
An dieser Stelle ein ganz kurzer Einschub von meiner Seite, um euch auf Freedom24, den Sponsor der heutigen Folge, hinzuweisen. Dort erhaltet ihr aktuell je nach Währung bis zu 5,3% aus Tagesgeld, aus Festgeld sogar noch deutlich mehr. Beispielsweise habe ich jetzt die Option genutzt, rund 7,9% zu bekommen aufs 12-Monats-Festgeld in US-Dollar. Der Währungsumtausch, der funktioniert dabei auch ganz einfach in der App. Kostet keine Provision oder Gebühr, abgesehen von den ganz normalen Spreads, wie ihr sie beim Kauf einer Aktie auch bezahlt. Den Link zu Freedom24 findet ihr direkt unter den Shownotes und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Wir haben jetzt einige Punkte aufgeführt zur Wirtschaft. Wenn wir uns da einig sind, die deutsche Wirtschaft krankt, machen wir mal das fiktive Szenario auf. Nächstes Jahr nach der Bundestagswahl ist Julia Klöckner Finanzministerin. Was wären denn da die Top 2-3 Punkte, wo Sie sagen, Tag 1 im Amt, das würde ich als allererst auf den Weg bringen wollen, um da wieder Schwung reinzubringen?
Da haben Sie jetzt erstmal keine Angst hier, Finanzministerium. Also einmal ist eines klar, wir brauchen ein 100-Tage-Programm, wo wir sofort loslegen. Das heißt, die ganzen Beauftragten der Bundesregierung müssen massiv reduziert werden. Wir haben so viele Staatssekretäre, wie wir noch nie hatten. Der Aufwuchs an Beamten, der Aufwuchs an Personal in den Behörden ist so immens. Ich meine, die sorgen dann auch für Bürokratie, weil das auch eine Arbeitsplatzsicherung dann ist. Da müssen wir auch wenn es nur Symbolik ist oder ein Teil Symbolik ist, da muss man ran sehr klar sagen, auch hier wird jetzt mal gespart. Zweiter Punkt, wir brauchen einen ganz klaren Kassensturz. Wir haben hier Schatten- und Nebenhaushalte. Wir müssen uns ehrlich machen, was wir uns überhaupt leisten können. Das ist, und dann wird priorisiert. Und priorisieren heißt, wir werden uns nicht alles leisten können. Und deshalb, wenn man sich nur mal vor Augen führt, wenn wir 1 Million mehr Menschen in Arbeit hätten, und wir haben ja mehrere Millionen derer, die arbeiten könnten, arbeitsfähig sind, aber es nicht tun. 1 Million mehr in Arbeit, dann wäre der Staatshaushalt um 30 Milliarden Euro entlastet. Warum? Weniger Bürgergeldzahlung und auf der anderen Seite Einkommensteuer und auch entsprechende Abgaben, die geleistet werden.
Finde ich immer sehr, sehr spannend jetzt die Rechnung, denn es kommt immer darauf an, wie man zuhört. Wenn jetzt ein Kevin Kühnert rechnet oder andere aus dem SPD-Lager, die jetzt eher pro Bürgergeld sind, dann rechnet man eher nur die Bürgergeldzahlungen, die wegfallen. Aber wenn jemand aus der CDU rechnet, wird natürlich auch immer dann der Durchschnitt der Einkünfte durch den Job mitverrechnet.
Ja, gehört ja dazu. Muss man holistisch betrachten. Mag sein, dass ein Kevin Kühnert dann keine Arbeit hätte. Das kann natürlich auch sein, dass er mehr individuell dann denkt.
Gut, ansonsten hätten wir abgesehen von der Wirtschaft noch einige andere Fragen. Ein User wollte wissen, auch in Bezug auf die kommenden Landtagswahlen, wie kann man am besten konstruktiv gegen AfD-Wähler und andere punkten, die das Vertrauen in die Politik verloren haben?
Pauschal ist das schwer zu beantworten, weil wir Bürger ja sehr unterschiedlich alle sind. Also es gibt auch unterschiedliche Beweggründe, warum jemand die AfD wählt. Das ist im Osten häufig anders als im Westen. Man kann aber sagen, es ist zu einem ganz großen Anteil eine Reaktion auf die aktuelle Ampelpolitik. Und der Kanzler Scholz hat ja die Europawahl auch zur Abstimmung über die Ampelpolitik gemacht, hat sich auch überall plakettieren lassen und hat dafür 13,9% bekommen. Sowas hat es ja noch nie gegeben, sowas für eine Kanzlerpartei. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass es einen Kurswechsel in der Politik gibt. Die Leute haben keine Lust, dass ihnen kleinsteilig vorgeschrieben wird, wie sie ihren Alltag zu meistern haben. Sie wollen erstmal in Ruhe gelassen werden und ihrer Arbeit nachgehen, aber sie wollen, wenn sie arbeiten, auch ein bisschen was in der Tasche haben und das nicht immer mehr ihnen abgenommen wird. Und sie wollen Fairness, soziale Fairness. Das heißt, die gucken links und rechts und sagen, irgendwann ist es halt auch ein bisschen schwierig, wenn in der Klasse der eigenen Kinder 90% Migrationsanteil ist. Das ist den Kindern mit Migrationshintergrund nicht vorzuwerfen, aber irgendwann kippt eine Stimmung und dann geht es auch nicht mit dem inhaltlichen Stoff weiter in der Schule. Und natürlich sind die klassischen Arbeiter, die dann auch aus Protest vielleicht eine extreme Partei wählen, dass sie sich abstrampeln, dass sie Steuern zahlen, dass sie zu viel verdienen, um einen Zuschuss zu bekommen, aber eigentlich zu wenig haben, um sich das andere auch leisten zu können, was anderen, die nicht arbeiten, dann mitnehmen können. Und da muss es wieder einen Ausgleich in stärkeren geben. Das ist wichtig. Und Bürger müssen das Gefühl haben, dass die Themen, die sie wirklich drängend beschäftigen und auch umtreiben, das ist Migration. Dass das auch in der Mitte der Gesellschaft angesprochen wird, ohne dass die Keule, der Reflex kommt, Rassist, diskriminierend. Da ist keiner ausländerfeindlich, wenn er Probleme anspricht, die da sind. Und wenn wir Messerstechereien jeden Tag, wenn wir uns die Statistiken anschauen, dann ist es kein pauschales Ausländerbashing, weil das nämlich selten dumm wäre, sowas zu tun. Aber ich muss doch die Probleme ansprechen, um just auch die zu schützen, die zu uns aus anderen Ländern gekommen sind, die sich hier ordentlich einbringen.
Absolut. Die aktuelle Politik ist also ein bisschen der Nährboden auch für die AfD. Ich schlage nochmal den Boden zur AfD, weil da auch viele Fragen reinkamen dafür, dass wir ja eigentlich eine Finanzseite sind. Fand ich schon erstaunlich auch, wie viele Leute sich dafür interessieren. Ist da vielleicht auch im Erstarken der AfD ein bisschen die Schuld, nicht nur in der Politik wegen der Inhalte, sondern auch ein bisschen wegen der Auseinandersetzung mit der AfD, wie man sie behandelt?
Naja, wie wird sie denn behandelt? Also, ich meine, viele Medien haben sie erstmal totgeschwiegen. Und dann sind wir in die Inhalte reingegangen. Also als wir als Union setzen uns mit Inhalten auseinander und ich diskutiere da gern mit einem AfDler und sage, wenn du meinst, du wärst patriotisch fürs eigene Land, dann lässt man sich aber nicht von Russland bezahlen und nicht spioniert auch nicht für China aus, weil das ist Vaterlandsverrat, hat nicht viel mit Patriotismus und Germany First zu tun. Der zweite Punkt ist, da frage ich manchmal, können die überhaupt rechnen? Wenn man vorschlägt, einen Dexit darüber abzustimmen, dass Deutschland aus der EU rausgeht, jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt vom Export ab. Also wer hier einen Protektionismus und Deutschland national abkoppeln will, der hat nicht gerafft, wie sehr wir abhängig sind eben vom Export und von offenen Grenzen. Und der dritte Punkt, Stichwort NATO. AfD will, dass wir aus der NATO rausgehen. Ich meine, das ist doch Selbstmord, so etwas. Unsere Bundeswehr wird doch nicht hier uns alle glaubwürdig verteidigen können, wenn wir nicht einen Schulterschluss mit anderen europäischen Freunden und auch westlich gesinnten Freunden haben wie der NATO. Allein das schon mal. Also da sage ich, inhaltlich mit auseinandersetzen. Wir sehen es auch handwerklich. Es ist richtig schwierig. Aber viele Anhänger der AfD, denen sind Skandale egal. Auch, dass die AfD selbst von den extremen Rechten rausgeschmissen worden ist im EU-Parlament aus so einer Fraktionsvereinbarung. Einigen ist es egal, so ein bisschen wie bei Trump. Gell? Also der kann Zeugs von sich lassen, frauenfeindlich, wo man denkt, jetzt ist aber echt gut. Das finden einige dann noch ganz cool. Das macht mir Sorge.
Das verstehe ich. So, mir macht Sorge der Blick auf die Zeit, denn wir sind schon relativ am Ende angekommen. Ja. Deshalb noch kleine Schnellfragerunde zum Schluss mit der Bitte um kurze Antworten, dass wir noch möglichst viele kleine Fragen noch unterbringen können. Ich würde starten mit lieber Bundesministerin in der kommenden Regierung oder Schloss Bellevue.
Ach Gott. Demut. Abwarten.
Ich gebe es ungefiltert weiter. Koalitionspartner-Check, aktueller Stand, lieber SPD oder Grüne?
Ach, am liebsten Alleinregierung.
Lieber Linke oder BSW?
Das ist nur anders angestrichen, die sind gleich.
Okay. Heutige Sicht auf die bewilligte Glyphosat-Verlängerung?
Schwierig, die Bevölkerung wollte es. Ich halte es, wenn es keine Alternativen gibt, für falsch.
Meinung zu Nebenverdiensten bei Politikern?
Ich habe keine Nebenverdienste, außer vom Kreistag und die spende ich. Aber grundsätzlich, Nebenverdienste ist nichts Falsches. Also wenn einer nur von seiner Partei abhängig ist und wenn er noch nicht mal einen Abschluss hat, dann ist mir ein unabhängiger Abgeordneter lieber, der vielleicht noch Rechtsanwalt ist und noch ein bisschen mit der Realität auch zu tun hat.
Eine Frage für meine Weinfreunde, Lieblingsrebsorte und Lage?
Oh, Lage ist mir ziemlich egal, muss ich Ihnen sagen. Es ist wichtig, was jemand draus macht. Und ich bin absoluter Fan von Sauvignon Blanc. Grauburgunder, so diese zwei Sachen. Und von der nahen Heimat halt.
Was war in der Politikkarriere bisher Ihr größter Fauxpas?
Schwer zu sagen. Der größte. Ich habe mal getwittert beim Wahl des Bundespräsidenten, als die Blumen reinkamen und wir wussten, dass das jetzt nach mehreren Anläufen es geklappt hat. Das hatte ich getwittert und das war, glaube ich, zu früh.
Oh, okay. Was entgegnen Sie Menschen, die sagen, die CDU sei rückwärtsgewandt?
Würde ich sagen, dreht euch mal um und dann ist rückwärts woanders.
Okay, das ist auch gut. Letzte Frage. Bundeskanzler Friedrich Merz kommt Ende 2025 in Ihr Büro und fragt, welches Ministerium würde Sie am meisten reizen? Was wäre die Antwort?
Würden fragen, was willst du denn trinken erstmal? Sauvignon Blanc oder Grauburgunder?
Alles klar. Vielen Dank für die Zeit.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.